Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren, bei Skobel heute mit einer neuen Ausgabe der musikalischen Gespräche. Dabei geht es ja nicht nur darum, Live-Musik hier im Studio zu hören, sondern auch Musik tiefer und wenn möglich auch besser zu verstehen. Heute geht es um Popmusik im weitesten Sinn und die Frage, wie jemand, der talentiert ist, der schon einen gewissen Erfolg hat mit seiner Band, tatsächlich noch erfolgreicher werden kann und sich verbessern kann. Gibt es das, einen Weg, eine Schule des Erfolgs? Was gehört dazu? Natürlich gehört zum Erfolg ein beinharter Willen und auch eine ganze Menge Talent, aber man muss auch Dinge wissen, zum Beispiel über die Komposition eines Stückes. Man muss sich auskennen mit Computern, Produktionsmöglichkeiten, Instrumenten und auch Live-Auftritten. Wie lernt man das? Den meisten fällt dabei vermutlich Deutschland sucht den Superstar ein. Nur ist das die denkbar ungeeignetste Möglichkeit, denn es geht dabei weniger um Lernen, sondern in erster Linie um kommerzielle Interessen der Sender und auch der Plattenfirmen. Ein ganz anderer Weg ist das Popcamp. Der Deutsche Musikrat, der größte Dachverband der Musikschaffenden in Deutschland mit rund 8 Millionen Mitgliedern, hat das Popcamp 2005 ins Leben gerufen. Jedes Jahr werden 5 Bands gecoacht und haben die Chance, professionell trainiert zu werden. Eine Spitzenförderung für Talente im Bereich Jazz, Rock, Pop und auch Folkmusik. Das Ganze ist so eine Art Meisterkurs der Popmusik. Wir haben 2 der Bands zu uns eingeladen, und zwar Aline Kohn und Band aus Weimar und die Hässlers aus Mannheim. Mehr dazu gleich. Zunächst aber gibt es eine kurze Einführung ins Popcamp.
Und dann spielst du Paar.
Popcamp-Coaches am Rande des Nervenzusammenbruchs. Erfahrene Profimusiker, Producer, Performer. Altmeister schulen im Popcamp, dem Trainingslager für Ausnahmetalente, den musikalischen Nachwuchs.
Seid einfach da, seid in dem Moment jetzt ganz da.
Vor 8 Monaten.
Guten Tag. Servus.
Trossingen, Bundesakademie. 5 Bands bekommen in mehreren Arbeitsphasen diese Spitzenförderung des Deutschen Musikrates. Es geht um Musik, aber auch um Performance, Produktion, Image und Vermarktung. Es ist kein Wettbewerb, sondern der Meisterkurs für populäre Musik.
Das Ziel, was wir uns gesetzt haben, ist, dass die Bands in dieser Woche Sachen erleben, sowohl auf der menschlichen Seite, auf der musikalischen, auf der kreativen Seite, als auch eben, was das Gemeinschaftsgefühl und diese Teamarbeit angeht, die im besten Falle in 2, 3 mühsame Lehrjahre wirklich ersparen können.
Es geht darum, Profil zu schärfen, Stärken herauszuarbeiten. Hässlers bei der Soundfindung.
Wo hat das Stück angefangen? Ich dachte vielleicht, ihr probiert noch aus. Also es ist nicht, wo er anfängt, sondern schon tatsächlich von dem...
Gecoacht wird bedarfsgerecht.
Fertig. Okay, nochmal.
Und in den musikalischen Materialschlachten der Hässlers ist der rote Faden oft nicht zu erkennen. Der Blick von außen lohnt sich. Frischzellenkur oder Fremdbestimmung?
Strategie und Image.
Die Musiker analysieren sich auch gegenseitig. Aline Kohn bleiben auch da skeptisch, wenn es ums Business geht.
Du sagst, dass du keinen Bock auf den Markt hast. Aber ich meine, sobald dass du irgendwie die Gitarre in die Hand nimmst und vor 2 Leuten spielst und so, und dann ist ja schon der Markt irgendwie da. Ja. So.
Also ich will gerne damit Erfolg haben, was ich mache. Aber ich will nicht das machen, was ich tun muss, damit ich Erfolg habe. Ich will nicht so rumdenken.
Es ist, glaube ich, richtiger, eine Persönlichkeit zu sein, die auch mal aneckt, aber im Kern, im Wesenskern mit dem richtig liegt und erfolgreich ist, als über frühzeitiges Abschleifen von Ecken und Kanten dann vielleicht diesen Wesenskern auch mit zu beeinflussen.
Ich werde meine Hand tätowieren.
Studioarbeit, ein Abenteuer auch für die Coaches. Los. Hier offenbart sich nicht nur Erfolgspotenzial, es bilden sich auch Allianzen. Wer kann mit wem?
Folgender Vorschlag. Ja. Ich würde vorschlagen, dass der Fabian mal für dich einen Klick spielt mit der Hi-Hat. Ganz alleine, mal dass den Sechser einfach mal spielt.
Können wir es nicht gleich einfach versuchen, durchzumachen?
Bei Aline beweist Coach Koscho Geduld. Sie weiß vielleicht nicht genau, was sie will, aber genau, was sie nicht will. Und bei Musik und Stimme ist man sich grundsätzlich einig. Die ist über jeden Zweifel erhaben. Coach Frank Möbus weiß das. Aline bleibt kritisch. Es sind ihre Texte, ihre Musik. Die Band ist jung und steckt auch im musikalischen Selbstfindungsprozess. Hässlers treffen im Popcamp auf ihren Wunschcoach. Fabio Trentini, Musikproduzent von internationalem Rang. Von dieser Begegnung versprechen sie sich viel. Ihre zweite Platte steht an und von der hängt viel ab. Irgendwie passen sie in keine Schublade. Sie sind virtuos, anspruchsvoll. Für ihre Art Rock zu spielen, das weiß Fabio, ist Deutschland der schwierigste Markt. USA und England warten nicht gerade auf eine deutsche Rockband mit englischen Texten. Fabio aber setzt auf ihr Talent, auf den Durchbruch. Am Ende des Popcamps sind die Bands noch mehr zusammengewachsen. Es hat auch schon welche auseinandergerissen. Diese hier sind stärker und besser geworden. Der Entwicklungsprozess einer Band lässt sich beschleunigen durchs Popcamp. Es geht aufwärts. Heute Musikvideodreh Aline Cohen mit Unterstützung des Popcamps. Ihr Debütalbum wird im Herbst erscheinen. Produzenten sind die Popcamp-Coaches Koscher und Frank Möbus. Sind das die Aufsteiger von morgen? Und Hässlers? Sie arbeiten an ihrem zweiten Album. In Eigenregie. Produziert aber wird es von Fabio Trentini. Das zweite Hässlers-Album ist im Herbst auf dem Markt. Die Band ist reif. Musik machen ist Knochenarbeit. Und alles, was wir tun müssen, ist hinhören.
Wir haben keine Kosten gescheut und die größte Couch rausgehauen, die wir hier haben. Aline Cohen und Band auf der Seite und die Hässlers auf der. Herzlich willkommen.
Hallo.
Hat sich das Popcamp für euch gelohnt?
Ja.
Was habt ihr?
Schon. Ja, auf jeden Fall. Klar.
Was ist das, wenn du jetzt sagen würdest, okay, ich muss das in ein paar Sätzen zusammenfassen, was du für dich am meisten gelernt hast?
Ich glaube, da spreche ich für uns alle, wenn wir, also wir haben unseren Produzenten getroffen, wir konnten mit ihm arbeiten, wir haben die Echtsituation quasi erlebt, also so wie wir unser Album mit ihm jetzt mittlerweile auch schon produziert haben. Und das war toll einfach so, das einfach mal im Vorfeld sich mit ihm zu treffen und so, das war super.
Aline, wir haben das im Film gesehen, da ging es am Rande so ein bisschen um kommerzielle Interessen und hingestylt werden oder nicht. Hattest du das Gefühl, dass du jetzt auf eine bestimmte Schiene gebracht werden sollst?
Nein, ich hatte das Gefühl, dass uns da im Popcamp sehr viel Freiraum gelassen wurde. Uns ging es ja vor allen Dingen darum, dass wir musikalisch arbeiten. Wir sind eine sehr junge Band, ne? Uns gibt es erst seit Mai 2007. Und unser Ziel, als wir da ins Popcamp reingegangen sind, war, dass wir musikalisch an unseren Stücken arbeiten, weil wir vorher immer so viel einfach nur schnell proben fürs Stück, ne, für irgendeinen Auftritt. Und so die Version muss dann genommen werden. Und in diesem Popcamp haben wir richtig viel Zeit gehabt, um uns um die Stücke zu kümmern.
Ist das frustrierend für euch, wenn ihr hört, hier, da musst du noch was machen und da musst du noch was machen?
Gar nicht, denke ich. Also weil wir zum ersten Mal im Popcamp Dinge wirklich mal ganz detailliert durchgearbeitet haben. Und es war für uns, glaube ich, alle bereichernd, das mal zu erleben und auch zu sehen, wie ein Stück noch wachsen kann und wie ein Stück überhaupt mal richtig entsteht.
Wie habt ihr denn angefangen? Also selber euch ein Instrument beigebracht oder klassischerweise so Musikunterricht gehabt? Oder wie war das bei euch?
Individuell?
Ganz unterschiedlich, ja. Glaube ich, ja.
Okay. Willst du anfangen?
Ja. Ich habe relativ früh angefangen mit Klavier, mit 6 Jahren, glaube ich.
Also richtig klassisch mit Unterricht und so.
Ja, und habe sehr lang gesungen auch, klassisch. Und habe dann irgendwann mit 12 oder 13 entdeckt, dass das Schlagzeug doch spannender ist als der Chor und das Klavier. Und dann ging es so weiter.
Bei mir ziemlich ähnlich. Ich habe 8 Jahre Cello gespielt in der Schule. Und irgendwann mir dann mal ein lautes Instrument gesucht.
Wie war das bei euch? Habt ihr so klassisch angefangen? Oder?
Also bei mir war es sehr ähnlich auch mit Klavier und dann irgendwann halt doch in der Band dazugekommen und vorne, also wollte halt vorne stehen und dann ein bisschen ein Instrument ausgesucht, wo ich ein bisschen rumtoben kann und nicht so rumsitzen muss wie Moritz zum Beispiel.
Ja, ich muss dafür keinen Bass spielen.
Er muss heftig arbeiten, das ist wirklich Hochleistungssport.
Aber er sitzt ja schon seit wie vielen Jahren gerne? Ich glaube, mit 3 Jahren hast du angefangen, gerne zu sitzen, ne? Ja. Und Schlagzeug zu spielen.
Gar nicht erst aufgelernt.
Ich bin auch in der Schule sitzen geblieben.
Wie lange hat denn das gedauert, bis ihr selber, als ihr euch gefunden hattet, eine Vorstellung davon hattet, was ihr eigentlich gern für Musik machen wollt? Weil viele Bands bleiben ja auf der Strecke, weil die sich nicht einigen können darauf, was sie eigentlich für Musik machen wollen.
Ja, es war von Anfang an bei uns darauf ausgelegt, dass wir Rockmusik machen, so wie sie vom Grundcharakter heute noch ist. So, also das war eigentlich der Grundgedanke der ganzen Band, einfach mal drauf zu hauen und richtig Alarm und Lärm zu machen. Und das hat sich aber jetzt so erst im Laufe der Zeit dann entwickelt, dass die Songs dann mehr Profil bekommen haben und nach irgendwie jeder Musiker dann auch mehr reingewachsen ist. Aber so das Grundgerüst stand eigentlich schon von Anfang an.
Habt ihr, muss ich jetzt mal ganz dumm fragen, habt ihr so klassisches Zeug auch gelernt, jetzt wie Harmonielehre oder wie ist in der Regel ein Song aufgebaut?
Das haben wir auch gelernt, aber es ist eigentlich mehr gut, sich dem dann einfach wieder zu widersetzen so, und das dann wieder aufzubrechen, weil das wird ja an ziemlich vielen Schulen gelehrt und deshalb wissen das auch viele, die vielleicht professionell Musik machen und so, und dann ist es vielleicht gerade wieder gut, wenn man das eben nicht macht und dann ganz andere Songstrukturen verwendet.
Mhm. Aber da ist ja auch das Tolle, wenn man verschiedene Leute hat, die halt mitwirken an der Sache, weil jeder ein anderes Gefühl und intuitiv anders an die Sache rangeht und dadurch sich halt einbringt, und wenn man das irgendwie dann vermischt, bricht man automatisch schon solche festen Konstrukte auch auf. Und das ist halt, braucht halt ein bisschen Zeit als Band, dass man da reinwächst.
Wie war das bei euch mit den festen Konstrukten? Wolltet ihr die eher aufbrechen oder habt ihr die eher gelernt?
Oh, feste Konstrukte? Ich mache, die Lieder, die ich geschrieben habe, also wir haben ja angefangen damit, die Lieder als Bandversion zu spielen, die ich vorher selber geschrieben hatte. Mhm. Und das ist sehr intuitiv passiert. Das ist nicht mit, gut, ich meine, auf der anderen Seite, ich habe auch so eine klassische Schulung. Ich habe auch mit 6 angefangen, klassisches Klavier zu lernen. Da wird schon irgendeine Prägung mit drin sein, aber ich habe nicht versucht, irgendwelchen Regeln dabei zu folgen. Und die ersten Lieder, meine Lieder folgen überhaupt nicht diesem Schema mit einem anständigen Refrain. Ich glaube, die Refrains fehlen bei meinen Liedern normalerweise.
ist wahrscheinlich eine bescheuerte Frage, die Musikern zu stellen, aber gibt es für dich so ein großes Vorbild, an dem du dich doch einige Zeit vielleicht orientiert hast und dann freischwimmst davon?
Ja, ich weiß nicht, wie viel ich mich davon freigeschwommen habe, ehrlich gesagt. Ich habe überhaupt erst angefangen, Gitarre zu spielen, nachdem ich Ani DiFranco gehört habe. Mhm. Also insofern ist Ani DiFranco wohl ein riesengroßer Einflussfaktor. Hübsches Wort. Und die Freischwimmerei
kam dann.
Kommt vielleicht noch. Okay. Ist ja noch nicht vorbei.
Na, wir werden ja gleich auch noch ein bisschen was hören. Wir haben jetzt miteinander gesprochen, meine Damen und Herren, zu Hause. Und ich habe Ihnen die Bands noch nicht so richtig vorgestellt und die Musik auch nicht. Das holen wir jetzt nach, und zwar im Film.
Das ist Aline. Aline Cohen, Hamburgerin mit mexikanischen Wurzeln, Wahlheimat Weimar. Hierher zog sie, um zu studieren, Infrastruktur und Umwelt und um Musik zu machen. Ihre Musik.
Also dieser Ort ist hier so ziemlich der, den ich irgendwie mal im Kopf hatte für die Stelle, an der ich ganz viele Lieder schreiben werde. Das hier entspricht schon ganz schön doll diesem Idyll, so mit Blick ins Grüne und so. Ja, aber ich weiß nicht, ich habe gleichzeitig auch so ein Fernweh.
Das ist Christoph. Christoph Hessler, Musiker, Multiinstrumentalist. Hesslers heißt seine eigene Band. Sie machen Rock, Alternative Rock, laut und progressiv. Und wenn er mal nicht unterwegs ist, genießt Christoph die Ruhe auf dem Land.
Glaubt ihr ernsthaft, dass jeder Rocksänger irgendwie in so einem versifften Dreckloch wohnt? Das ist ja keine Ahnung, die Geschichte, die man erzählt bekommt. So, weil irgendwann geht einem das halt einfach total auf die Nerven. Clubs, die ganzen Leute, der ganze Lärm, der Dreck und so irgendwie. Ja, und also ich finde es immer ganz angenehm, dann irgendwann auch mal daheim zu sein.
Auch Aline hat ihre eigene Band. Aline Cohen heißen sie. Seit knapp 2 Jahren spielen sie zusammen. Anfangs wurde fast nur vor Konzerten geprobt, wurden Alines Lieder schnell ins Bandformat gepresst. Doch im letzten Jahr ist die Band zusammengewachsen.
Ich glaube, dass die 3 Musiker, mit denen ich da zusammenarbeite, extrem sensibel sind.
Mittlerweile entstehen die Songs im Proberaum, werden gemeinsam erarbeitet.
Sehr einfühlsam für die Musik und da ganz viel Herz zu beisteuern.
Sie spielen alle auch in anderen Bands. Doch Aline Cohen hat Erfolgspotenzial, das ist ihnen bewusst.
Es hat eine hohe Priorität, weil es eben auch irgendwie Zukunft hat, das Ganze. Wir können es schon schaffen, mit der Musik, die wir wirklich schreiben und die wir machen, eben dieses große Zielpublikum zu erreichen damit.
Das Besondere an der Band finde ich, und das finde ich unglaublich krass, dass die nicht laut spielen müssen, um so eine unglaubliche Intensität zu versprühen.
Mannheim. Hier haben Hässlers sich gefunden, vor rund 5 Jahren. Damals studierten alle 4 an der Popakademie. Heute leben sie weitgehend vom Musikmachen, aber nicht von Hässlers. Ihr Sound ist nichts für die Masse. Schöne Songs, schöne Melodien, aber ordentlich gebratzt und zerhackstückt, wie sie es nennen.
Ich finde es einfach super. Die schaffen das auch. Also einfach in ihrem Level, in dieser Lautstärke einfach trotzdem irgendwie so eine Dynamik zu vermitteln, eine Stimmung zu vermitteln. Und es ist eine unglaubliche Energie und super Stücke, super Arrangements. Das ist eine Wahnsinnsband.
Wir haben uns noch nie gestritten, wir haben uns schon ein
bisschen Natürlich angepasst. Haben wir uns schon gestritten, Mann. Ey!
Euphorie und Alltag, das teilen sie mit jedem Jahr ein bisschen mehr.
Hässlers ist halt so das Hauptding einfach und also für alle.
Jeder von ihnen könnte anderswo gutes Geld verdienen. Moritz etwa zählt schon jetzt in seiner Altersgruppe zu den besten Schlagzeugern des Kontinents. Und dennoch.
Ich lieber ein Hässlers-Gig, wo ich nichts verdiene, als ein Gala-Gig, wo ich was verdiene.
Sie arbeiten hart, erspielen sich jeden Fan persönlich. Ertrag bisher, ehrliche Resonanz. Und Musik, die sie am Leben hält.
Da steckt ja alles drin, was ich eigentlich so musikalisch machen will. Also das ist die Baustelle an, bei der ich praktisch alles so zusammenbauen kann, wie ich das will halt. Also jetzt natürlich mit den Jungs zusammen, aber jetzt mal von den Songs her und wie ich das umsetzen will.
Es geht nicht ums Ankommen für Hässlers und Aline Cohen. Nicht um Ruhm oder Reichtum. Sie brennen für die Musik, wollen weiterkommen. Sich musikalisch immer weiterentwickeln. Und mit ihrer Musik andere Menschen berühren.
Ja, wir sitzen immer noch auf dem größten Sofa, das wir haben hier. Ich nehme an, das hat bei euch irgendwann schlicht mit Spaß angefangen, dass ihr Spaß hattet, Musik zu machen. Wann kam für euch das Gefühl, das ist was, womit wir vielleicht wirklich unseren Lebensunterhalt verdienen können oder das, was wir wirklich als Beruf letztlich ja auch machen wollen? Wann kam das?
Bei mir kam das so zwischendurch irgendwann. Also ich hatte das ehrlich gesagt nie als Option, dass das überhaupt geht auf dem Schirm. Mhm. Und irgendwann hatte ich halt mit so ein paar Leuten zu tun, die das gemacht haben auf einmal. Und dann kam das so, boah, das ist ja cool. Und fand das halt gut. Und ja, irgendwie hat sich das so ergeben, immer eins aus dem anderen, so hatte ich das Gefühl. Also ohne, dass es jetzt irgendwie schon immer klar
war. Geplant war, ja. Und bei euch?
Ja, wir haben es auch so nach und nach mitbekommen. Es war nicht irgendwie so ein Cut, wo wir dachten, so jetzt müssen wir das aber ganz professionell machen und wollen damit unser Geld verdienen, sondern das wurde immer mehr klar, dass da mehr Potenzial drin steckt.
Was für Ziele habt ihr denn jetzt mit eurer Musik? Also was wollt ihr mit eurer Musik erreichen?
Das ist immer so diese schwierige Frage. Ich möchte gerne abgeben nach rechts.
Zur anderen Band abgeben? Nein, oder?
Was für Ziele mit der Band? Ich meine, im Moment stehen schon so ein paar konkrete Ziele an. Ne? Wir wollen unser erstes Album produzieren. Wir wollen gerne, dass das im Herbst oder eventuell nächsten Frühjahr rauskommt. Wir müssen demnächst mal wahrscheinlich mit Plattenfirmen Gespräche aufnehmen, um zu schauen, ob da irgendwer Interesse dran hat. Mhm. Davon leben können, wäre nicht schlecht.
Man denkt halt Stück für Stück. Man ist nicht so ein Riesenziel vor Augen, sondern man denkt immer etwas weiter.
Das Nächste.
Vor einem Jahr waren es vielleicht noch was, mir ein ganzes Programm fertig zu kriegen.
Ein Stück mal durch.
Genau. Und Fehler und
wobei die
Gitarre stimmen.
Wobei diese Platte für mich auch bedeutet, dass wir eventuell die Möglichkeit haben, größere Konzerte zu spielen oder andere Konzertlocations haben dürfen, als das, was wir im Moment haben.
Ja. Ihr habt ja schon eine CD gemacht. Ist es euch nach eurem nächsten Ziel oder vielleicht überhaupt mittelfristig so nach einem Ziel, was noch ein bisschen weiter weg ist, zu fragen?
Wir setzen uns ja im Prinzip auch Ziele. Also sind teilweise sehr unterschiedliche Sachen. Wir investieren in Zeit und viel Herzblut halt in eine Sache und freuen uns natürlich über Feedback, wenn was halt zurückkommt, aber es ist für uns so oder so klar, dass wir den Weg weitergehen werden. Ich glaube, wie man dazu kommt, ob man nur Musik macht oder davon leben will, ist halt auch so das Ding, wenn man eigentlich was anderes vielleicht macht, aber merkt, dass man eigentlich nur Musik macht und dann die Zeit fürs andere immer weniger wird, dann merkt man irgendwann, oh, ich mache ja nur noch Musik. Und so rutscht man halt auch manchmal rein. Was bei uns konkretes Ziel ist, ist halt auch mit der neuen Platte auch ins Ausland rauszugehen und nicht nur wirklich in Deutschland zu spielen. Wir machen englischsprachige Rockmusik und wollen auch gerne raus, weil man sich da auch nicht unbedingt...
Klingt ja auch sehr nach England und Teilen amerikanischer Musik. Das
ist ein schwieriger Schritt, aber wir werden alles dran geben, halt irgendwie auch ein bisschen rauszukommen und uns halt nicht diese Grenzen einfach nur setzen.
Leben könnt ihr noch nicht davon, oder?
Nee.
Also ist da noch eine ziemliche Durststrecke, die ihr überwinden müsst? Erstmal.
Ja, wir haben immerhin das Glück, vom Musikmachen zu leben. Also, macht halt jeder noch viele andere musikalische Dinge, Songs schreiben und produzieren und dann in Bands spielen. Aber es ist schon mal wirklich gut, dass man mit dem, was man eigentlich am liebsten macht, seinen Unterhalt verdienen kann, seine Miete zahlen kann. Das ist schon mal sehr gut.
Was haltet ihr? Sorry.
Ja, ich wollte nur sagen, man kann ja aber auch schon viele Dinge mit dieser Musik erleben, ohne dass man davon Geld verdient. Wir zum Beispiel haben jetzt über Kontakte hingekriegt, dass wir eine Tour durch Kanada spielen können.
Super.
Es geht nicht nur um das Verdienen. Na klar, man braucht so einen Lebensunterhalt, aber man kann ja auch schöne Dinge trotzdem erleben. Mhm.
Was haltet ihr eigentlich von Castingshows? Also eine der Möglichkeiten, bekannt zu werden, möglicherweise Erfolg zu haben, ist ja für viele, dass sie tatsächlich sagen, ich muss bei so einer Castingshow mitmachen und wenn ich da erfolgreich bin, dann kann ich mir vielleicht meinen Traum verwirklichen. Was haltet ihr von diesen Castingshows?
Man kann sich vielleicht einen Traum stellen. Wenn es gut läuft, für ein Jahr erfüllen und danach hat sich's, glaube ich, ausgeträumt, weil danach was Neues... Also schnell, oder?
Ich bin mir nicht sicher. Ich habe so den Eindruck, dass die Leute, die bis jetzt dabei gewonnen haben, schon die Möglichkeit haben, eben von dieser Musik weiterzuleben. Ne? Die sind nicht unbedingt dieser Superstar, der sie da angeblich werden wollen.
Aber wenn sie dann was anderes machen wollen oder in eine andere Richtung gehen wollen, dann kleben sie aber wirklich an dem fest, was
sie müssen schon so ein bisschen wie Dieter Bohlen wollen. Ja.
Es ist ein falscher Gedanke. Es fehlt einfach ein Schritt dazwischen. Nämlich das Werden. Man kann nicht auf einmal was sein, weil man da entdeckt wurde. Also man kann natürlich Talent haben und irgendwas mitbringen, aber da fehlt einfach etwas.
Zumal als Band zusammenwachsen. Also ich meine, das ist ja jetzt was, was ihr auch gerade sehr stark erlebt. Mhm. Also dass ihr jetzt einen gemeinsamen Stil entwickelt und gemeinsame Vorstellungen entwickelt. Ja. Die große musikalische Karriere, träumt ihr davon?
Wie sieht die aus?
Genau.
Ja, also, ich habe das Gefühl, wir sind schon irgendwie dabei. So.
Nicht ganz so groß, ne? Wir organisieren uns unsere Konzerte selber, werden da im Mai auch unsere Konzerte spielen.
Aber das gehört zur ganzen Geschichte dazu. Ah. Von daher.
Träumt ihr davon, groß rauszukommen in Amerika? England?
Warum nicht? Aber wir würden auf keinen der letzten, also wir sind ja, wie lange sind wir zusammen? Knapp vier Jahre. Ungefähr. So. Wir würden auch nicht unbedingt tauschen wollen. Also die 4 Jahre waren gut und wir wollen halt weiter wachsen und die Erlebnisse einfach auch mitnehmen, die wir zusammen haben und hatten, haben werden.
Okay, dann hören wir jetzt ein bisschen Musik und zwar von Aline Cohn und Band. Ich bitte euch schon mal auf die Bühne. Aline, wir haben das gesehen im Film oder hören das noch im Film, dass die Leute so ein bisschen sagen, ja, du musst dich entscheiden, also entweder Englisch singen oder Deutsch. Du machst ja beides. Du sagst aber ganz konsequent, nee, will ich nicht.
Solange beide Sprachen da, ich meine, wie gesagt, diese Musik entsteht ziemlich intuitiv und solange beide Sprachen da rauskommen, muss ich auch diese beiden Sprachen zulassen. Ich bin mit Spanisch und Deutsch aufgewachsen. Also die Frage ist eigentlich, warum singe ich nicht auf Spanisch, sondern auf Englisch? Aber ich kann komischerweise Englisch besser als Spanisch. Und es ist so kein Zwiespalt für mich. Und ich weiß auch nicht, für wen das so schwierig ist, dass man 2 Sprachen singt oder meinetwegen auch 3 oder 4.
Du hast uns einen deutschen Song mitgebracht. Ich war hier. Ein Liebeslied.
Ein Liebeslied, ja.
Was aber nicht ganz so positiv
aussieht. Ja, das Ding ist, das klingt so auf den ersten Blick ganz positiv, dieses Lied, ne, weil das so eine euphorische Melodie hat und so weiter. Aber ja, der Text ist schon eine große Verzweiflung, die da in mir stattfand.
Danke, dann hören wir uns jetzt den Song an. Und ich stelle noch mal die Band vor. Aline Cohn, haben Sie gerade eben gesehen. Gesang, Jan Frisch, Gitarre. Philipp Martin am Bass und Fabian Stevens am Schlagzeug. Und wir hören jetzt Ich war hier.
Ich werde meine Hand tätowieren. Ich lass los. Ich will auch meinen Kopf formatieren. Er wehrt sich bloß. Und wenn ich glaub, ich hab mich gefallen, dann kippt's auch schon, doch ich will nichts verlangen. Es sieht zwar nicht nach Chancen aus, doch den Kurs, den halte ich voll Kraft, woraus ich einfach deine Mauer. Hier ist die Tür und ich renne fest dagegen. Und ich irgendwas spüre und je mehr ich deine Bord. Die Lösung fehlt und ich überleg, ich muss ganz weit weg. Also mach ich mir den Plan. Desto mehr verliert's an Sinn. es nicht mal einen Schritt weiter geht. Ich verliere mich bloß darin. So sehr ich es bedauere, schaff ich's nicht bis zu dir und ich schreibe auf deine Mauer. Ich war hier und je weiter ich mich dann entfern, desto leichter fällt's zu verstehen. Ich weiß, du magst mich auch sehr gern mit etwas Abstand versehen.
Vielen Dank, Alinkon und Bent. Ich war hier. Zwei weitere Gäste möchte ich Ihnen jetzt vorstellen, und zwar Udo Dahm. Herzlich willkommen.
Hallo.
Den haben Sie im Film schon mal eben kurz gesehen, Leiter der Mannheimer Popakademie und Schlagzeuger, hat unter anderem mit Eberhard Schöner gespielt, Kran, Nina Hagen, Gianna Nini und anderen. Und Peter Weihe, hallo.
Hallo.
Gitarrist und vor allen Dingen einer der wichtigsten deutschen Produzenten, unter anderem von Udo Lindenberg, Rosenstolz.
Nee, nicht ganz.
Nicht ganz.
Ich habe für Udo gespielt.
Gespielt, aber nicht,
aber
produziert.
Nicht produziert.
Aber viel Gitarre gespielt. Und außerdem ja. Gründungs- und Vorstandsmitglied, das ist auch noch wichtig, des Verbandes der deutschen Musikproduzenten.
Richtig.
Wir haben uns geeinigt, dass wir uns duzen, und ich würde euch bitten, mir was zu erklären. Wir haben nämlich im Vorfeld alle großen Plattenfirmen angerufen und gesagt, das wäre nett, wenn ihr uns jemanden schicken könntet, der uns was sagen kann darüber, wie wird man eigentlich so als junger Musiker in Deutschland erfolgreich. Ihr könnt uns auch einen Talentscout schicken. Wir haben von allen einen Korb gekriegt. Keiner wollte was dazu sagen. Ich kann mir das nicht so richtig erklären.
Wir schon.
Okay.
Es ist nämlich nicht zu erklären.
Das wie heißt, man erfolgreich
dieser, wird. Dieser Job ist einer, den eigentlich keiner gerne haben möchte, gerade in wirtschaftlich sehr schwierigen Zeiten für die Plattenbranche. Die Umsätze sind ja drastisch gesunken und teilweise noch am Fallen. Und in diesen Zeiten sich hinzustellen und zu sagen, ich habe die Nase, ich weiß, wie ich meinen Controller, die meisten sind inzwischen AGs, der einen vierteljährigen Bericht von mir haben will über die Umsatzzahlen, über die Umsatzerwartung irgendeines Künstlers, für den ich mich aus dem Fenster lehne, dann zu sagen, so wird er erfolgreich, das wird ihm keiner sagen können. Und wenn er es wirklich glaubt, dann wird er wahrscheinlich denken, er verrät es lieber nicht.
Aber ihr habt doch, wenn jemand zu euch kommt, habt ihr doch ein Grundgefühl. Also
das ist völlig richtig. Also ich würde es ein bisschen aufdröseln wollen. Also ich kann nicht für die Plattenfirmen sprechen, weil da, die haben ihre eigenen Systeme. Aber ich kann einfach sagen, aus dem Pop-Akademie-Zusammenhang und darüber hinaus glauben wir, zumindest bestimmte Rahmenbedingungen setzen zu können. Talent kann man nicht erfinden, das ist völlig klar. Also das müssen Leute mitbringen. Aber dann kann man natürlich bestimmte Dinge an bestimmten Dingen arbeiten mit den Leuten gemeinsam auf der einen Seite. Und vor allen Dingen in so einen künstlerisch-kreativen Diskurs einsteigen. Also nicht, dass wir wissen, wie es geht. Mhm. Aber es geht vor allen Dingen darum, darüber auch zu sprechen. Wie sieht jemand sich selber? Was für ein Konzept hat er von sich selbst? Wie muss so eine Band aussehen? Und dann aber auch ein Package zu schaffen, was über den rein künstlerischen Rahmen hinausgeht. Das bedeutet eben dann auch, wie bei den Hässlers, dass ein Manager da ist, der zum Beispiel in dem Fall auch aus der Pop-Akademie kommt und der mit den beiden auch groß geworden ist. Also man braucht ja mehr als nur Musik.
Wir sind uns aber einig, dass es keine hinreichende Bedingung ist. Das heißt, keiner von uns kann mit dem Lehrangebot, was er hat, garantieren, dass einer damit erfolgreich ist. Wir bemühen uns, und da müsste man Erfolg natürlich erstmal definieren, dass die allermeisten unserer Studenten nachhaltig, um das Modewort zu benutzen, in ihrer Karriere klarkommen. Das heißt, irgendwie ihren Platz finden in der Musikbranche.
Das heißt, als Produzenten, bei Musicals,
als
Studiomusiker.
Auch jetzt im Popkurs, wo ich ja seit 27 Jahren unterrichte, der eigentlich so die Mutter der deutschen Ausbildung ist. Und wir hatten das Riesenglück, dass viele unserer Absolventen wie Seed, Selig, Wir sind Helden, Rainbirds gleich am Anfang große Erfolge hatten, aber die können wir nicht garantieren. Und wir wissen, ahnen es bei dem einen oder anderen, wissen es bei anderen aber oft gar nicht. Das heißt, unsere Hauptaufgabe ist eigentlich, denen den Weg nicht zu verbauen, ihnen die richtigen Kontakte zu machen, wie Udo richtig sagt, Konzepte zu erstellen, die ihnen helfen, auf diesem Weg schneller voranzukommen, die Fehler zu vermeiden, das ist das Allerwichtigste, sich an die richtigen Leute zu wenden. Aber unsere Aufgabe ist es auch, Erfolg darin zu sehen, dass diejenigen, die das große Glück nicht haben, zu diesen wenigen zu gehören, und das sind vielleicht von 100, die sich, die bei uns die Aufnahmeprüfung schaffen, 2, die diese großen Erfolge haben, die all die anderen sollen auch gut zu tun haben. Und dafür gibt es natürlich Konzepte.
Wenn ihr mal vergleicht, also sagen wir mal so vor 20 Jahren, die typische Garagenband, die irgendwie vorhatte, erfolgreich zu sein, bekannter zu werden, und die Leute, die jetzt kommen, diese Zwischenzeit, wie hat sich das verändert?
Das hat sich ganz radikal verändert. Also ich kann von uns sagen, jetzt in der Jetztzeit ist es so, dass die Leute sehr viel besser vorgebildet herkommen. Also es gibt mehr Möglichkeiten. Also die können ihre Instrumente sehr gut spielen in der Regel. Da hat sich etwas angeglichen, was man früher aus dem klassischen Zusammenhang kannte. Aber heute spielen die Leute auch ihr Instrument 8 bis 12 Jahre, spielen seit mehreren Jahren in Bands oft, sind ja im Schnitt so zwischen 18 und 22 und kennen ihre bestimmte Zusammenhänge, auch im Business schon und so weiter. Auf der anderen Seite ist es natürlich dann so, dass sich die Bedingungen doch verändert haben. Also Live-Spielen unterliegt heute anderen Kriterien als vor 20, 30 Jahren, wo es sehr viele kleine Clubs gab. Die gibt es in dem Maße, in der Größenordnung nicht mehr. Und ich glaube auch, dass der Zusammenhang Internet, also die Social Networks, die wir vor 10 Jahren noch gar nicht kannten, wie MySpace, wie YouTube und so weiter,
das natürlich
auch für von der Amateurband bis zur Professionalband den Zusammenhang sehr radikal verändert hat. Die Digitalisierung ist ganz wichtig.
Also es ist eine Naivität gewichen, die vor 25 Jahren noch da war. Als wir damit angefangen haben, hatten die Leute Träume, die müssen sie immer noch haben. Ohne diesen Traum kann man das gar nicht durchstehen. Also diesen Verzicht auf Einkommen über lange Strecken, diese Nebentätigkeiten, die man machen muss, um Proberaum zu finanzieren und so weiter. Da ist sehr viel auch durch die Kommunikation im Internet Bewusstsein geschaffen worden über die reale Situation. Es findet ein großer Austausch statt. Es ist auch durch Viva und MTV eine rhythmische Schulung in das Land gezogen. Die Leute haben sich auch durch die vielen Schulen, die ja letztendlich auch auf der Basis unserer ersten Versuche gegründet wurden, sehr entwickelt. Also dieses Jahr haben wir 10 super gute Schlagzeuger am Popkurs. Aber es gab tatsächlich eine Zeit zwischendrin, als die Bands extrem fast selber sich kasteint, also sich selber die Ecken und Kanten abgeschnitten haben,
so Mainstream-mäßig.
Um Mainstream-mäßig erfolgreich zu sein, dass es uns schon manchmal fast angeekelt hat. Mhm. Und inzwischen ist es so, dass das Bewusstsein über die realen Erfolgschancen und das Geld, was man damit verdienen kann, so realistisch geworden ist, dass sie wieder Musik machen, weil sie Musik machen wollen, und das ist sehr angenehm. Also sie machen schöne Musik, sie machen interessante Musik und wissen auch, auf welches Risiko sie sich wirtschaftlich einlassen.
Wir hören jetzt wieder ein bisschen Musik, und zwar absolut kein Mainstream. Ich freue mich jetzt sehr auf die Hesslers. Ich stelle Ihnen nochmal die Band vor. Christoph Hessler, Gesang und Gitarre. Sebastian Wagner, Bass und Gesang. Moritz Müller am Schlagzeug. Und Thomas Zippner, Gitarre und Gesang. Und wir hören Prodigy Composers, also übersetzt Wunderkind-Komponisten. Man denkt, Mensch, ja, das ist ein Jubelsong jetzt über die jungen Komponisten. Es ist aber eher, Christoph, ein düsterer Song.
Ja, schon. Also es geht thematisch ums Klonen. Also in meinen Augen kein fröhliches Thema. Und Prodigy Composers steht für beide Elternteile, würde ich sagen.
Ja. Danke, dann hören wir jetzt Prodigy Composers.
Far from me, there's no other for. There's no room to squeeze me in. I play my lifetime melodies, the bright artificial tubes when I just smell the burden I live to destroy the sending dreams. This can't be your genes and me. If this body's not yours, would I be free?
Super. Vielen Dank, die Hässlers, Prodigy Composers. Der hat Energie, der Song.
Ja, sehe ich auch so.
Obwohl das überhaupt kein Mainstream in irgendeiner Form ist. Also eher ja, Amerika, für, England.
Für eine bestimmte Sorte Rock ist das doch ein Mainstream. Das heißt, also man darf ja nicht Kommerzialität nur daran messen, was in den Hauptradiostationen läuft. Dann würde Klar. man ja Metallica für unkommerziell halten. Und die haben natürlich viel mehr verkauft als Helene Fischer.
Kann man eigentlich mit Tourneen, also wenn man spielt, analog gilt das für den Literaturbereich in Deutschland auch, genug Geld verdienen? Also Literaten verdienen mit ihren Lesungen eigentlich relativ gut und können damit über die Runden kommen. Wie ist das im Musikbereich?
Das hängt davon ab, wie bekannt die Band schon ist. Also für eine Newcomer-Band ist es eigentlich immer ein Zusatzgeschäft. Das heißt, da muss man am Anfang wirklich Geld mitbringen, unglaublich viel Idealismus und Durchhaltevermögen, um dahin zu kommen. Man erspielt sich dabei gleichzeitig natürlich eine Homebase und eine Fanbase, die dann in dem nächsten Schritt. Und dann muss aber der richtige Song auch dazu kommen. Das ist tatsächlich so, die dann auch, wo man dann auch mehr Publikum bekommt. Und ab dann, also von einer gewissen Größenordnung an, ab dann kann man Geld verdienen. Und es gibt auch gerade in so einem Genre sehr viele Bands, die in der mittleren Größenordnung irgendwo zwischen 500 und 2000 Zuschauer haben, mehr oder weniger, die da aber sehr gut mit klarkommen. Und das ist Musik, die in der Regel zum großen Teil auch außerhalb der Charts stattfindet, weil sie ein ganz anderes Publikum findet als die, die eben in kurzer Zeit große Verkäufe generieren.
Und wann schlägt eine Plattenfirma zu? Also hängt das zum Beispiel auch von diesem Erfolg ab, den halt eine Band zum Beispiel mit Konzerten hat, weil sie häufiger gebucht ist?
Ja, ist so eine Frage der kritischen Masse. Also was kommt so zusammen, ne, an verschiedenen Events?
Also Plattenfirmen achten sehr auf die Szene, die eine Band von alleine um sich scharen kann. Das heißt, wenn sie merken, die werden im Internet beachtet, da gibt es viele Mails, die sie kriegen, viele Internetblogs und dann haben sie gut besuchte Konzerte, die werden auch noch gut besprochen. Das Publikum steigt an von Mal zu Mal, dann wird eine Plattenfirma hellhörig. Dann haben sie natürlich auch einen vergleichbar leichten Job. Mhm. Es gibt auch eine neue Tendenz, die ich bei mir in meiner Arbeit auch als Studio-Gitarrist feststelle. Es gibt inzwischen Bands, die, wie Udo sagen, diese mittlere Schiene von Hallen spielen. Die sagen, wir machen die CD, die ohnehin ja kaum noch was verkauft, weil sie geklaut wird von den Leuten und kopiert wird, als Werbemittel. Also die bezahlen mich aus ihrer eigenen Tasche, aus ihrem Geld, was sie live verdienen und machen ihre CD als Werbemittel für ihre Tourneen. Das ist also, wenn man es dann würde, diesen Threshold, sagen wir in der Technik, diesen Grenzwert überschritten hat, wo es wirklich mühselig ist und Geld kostet, dann kann man mit Live tatsächlich teilweise mehr verdienen als mit CD-Verkäufen.
Apropos Technik, wie wichtig ist denn eigentlich der ganze Produktionsapparat? Weil in manchen Produktionen entstehen die Songs ja richtig erst im Grunde genommen.
Ja, damit habe ich ja täglich zu tun. Das ist wirklich von Genre zu Genre unterschiedlich. Bei einer Big Band, die stehende Arrangements hat, wo alles fertig ist und man nimmt sie nur noch auf, braucht man ein gut ausgestattetes Studio mit einem schönen großen Raum. Ein Hip-Hopper braucht einen Raum, wo ein Computer steht, wo er die richtigen Samples reinlädt und seine Beats schrauben kann. Und Bands wie die Hässlers brauchen wieder ein mittelgroßes Ton oder großes Tonstudio mit sehr viel Technik, wie man in dem Film kurz mal an einer Stelle gesehen hat. Da ist die
große Mischung von digitaler und analoger Tonstudio-Technik. Und die ist auch nach wie vor sehr teuer.
Wobei sie hier ja mit relativ wenig Technik spielen, muss man ja sagen. Das ist ja relativ straight aus der Dose.
Aber das, was man hier so an Aggressivität und auch an Spontanität und Direktheit so im Live-Erlebnis hat, das muss man ja auf eine gewisse Weise im Studio erzeugen, über andere Mittel als die man hier körperlich, optisch auch mitbekommt. Und das ist ein sehr aufwendiger Prozess. Also das dann wieder herzustellen, weil das muss dann auch über Sounds gehen und auch über Arrangements und zum Beispiel und so weiter. Ja. Und das ist aufwendig.
Sie müssen sich vorstellen, oder du musst dir vorstellen, dass das Ohr des Menschen ist ja kein lineares Instrument wie ein Mikrofon. Wenn wir das jetzt hören, dann schütten wir Adrenalin aus. Wir komprimieren, in unserem Hirn komprimiert die ganze Musik. Das muss ein guter Produzent nachbauen im Studio, damit auch leise im Radio gehört, der Fan solcher einer Musik diese Energie spürt. Und das ist ein richtig aufwendiges Unterfangen. Also da muss
nach einem Jahr Popcamp gab es ja jetzt das Jurytreffen. Mhm. 8 Bands sind ausgewählt worden. Die kommen jetzt zum sogenannten Popcamp Live Audit am 15. und 16. Mai. CD-Kaserne nach Celle. Ich nehme an, da gibt es noch Karten, da können noch Leute hinkommen. Nach diesem Vorspiel gibt es dann weitere Jurygespräche und dann werden 5 Bands ausgewählt. Was sind denn eure Kriterien?
Ja, für uns ist ganz entscheidend, dass die Leute originell sind, dass es irgendeine Art von Gefühl dafür gibt, dass sie was Eigenständiges haben. Und zum Zweiten natürlich, dass auch das Package im Kopf derjenigen, die es machen, schon relativ klar ist, dass sie ein Konzept davon haben, wie sie sich selber darstellen wollen. Und vielleicht, dass sie auch den einen oder anderen außenrum haben, ob es jemand ist, der mit ihnen schon mal was produziert hat. Oder ob es jemand ist, der die Band managt, der auch da Pate steht und auch dabei ist in dem weiteren Prozess, damit sich auch etwas entwickeln kann über die Musik hinaus. Und zum Dritten ist natürlich das Handwerkliche im Moment auch nicht ganz unentscheidend. Also wenn die Musik gut umgesetzt werden kann und wenn eine Band auch in der Lage ist, schnell Tipps aufzunehmen oder sich auch schnell zu verändern oder mal einen Song so oder so darzustellen, dann hilft das natürlich auch.
Also ein Jahr Popcamp. Am Ende gibt es immer das große Abschlusskonzert. Das hat es in sich. Wir waren dabei. Und natürlich auch Aline Cohn und Band und die Hässlers.
Letzte Vorbereitungen. Die Bands in den Startlöchern. Es ist soweit. Das große Popcamp-Abschlusskonzert in der Berliner Kulturbrauerei.
Ich glaube, wir sind auch alle ein bisschen nervös.
Ist das okay, Christoph? Genehmigt? Oder Kacke?
Naja, wenn du das noch abklebst und so, dann ist gut.
Jetzt im Ernst.
Kein ganz normales Konzert. Im Publikum werden nicht nur die Coaches sein, auch Leute aus der Branche, Talentscouts, Musikmanager.
Also ich gehe davon aus, dass du schon irgendwie ein bisschen einen akustischen Sound haben willst, oder? Also mehr von den Overheads aus und die anderen Sachen genau dazu.
Das Finale ist voll aufregend. Was jetzt das Finale ist, wollen wir alles jetzt machen, was wir gelernt haben und wir reinbringen, aber
Spaß. 40 Minuten hat jede Band, um das Publikum zu verzaubern, zu erobern.
Maren und Montau.
Man wünscht sich natürlich nur, dass die Welt das versteht und das auch irgendwie liebt.
Hässlers sind Live-Monster. Auf der Bühne geballte Energie. Aber das alleine reicht nicht.
Du musst Frontmann sein. Das ist für mich ganz wichtig.
Es geht auch um Performance. Und um die richtige Balance.
Was ist toll an den Hässlers? Das ist meiner Meinung nach der Gesang auch.
Der blieb manchmal hinter der instrumentalen Virtuosität zurück. Jetzt nicht mehr.
Und dies ist unser letztes Lied und es heißt das letzte Lied.
Auch Aline spielt mit mehreren Talenten.
Wie sie mit der Stimme im Englischen umgeht, das ist so spannend und das ist so eigen. Bei Deutsch singt sie ganz anders, ganz anderen Ton, ganz anderen Sitz in der Stimme und so.
Dieses ist bestimmt das letzte Lied.
Und ich fand beides spannend, aber ich würde versuchen, mich für eins zu entscheiden.
Keine Chance, glaube ich.
Weil es mich zu neuen Ufern zieht und ich sonst stehen bleibe.
Widerstand muss sein, vor allem in einem Popcamp, dessen Motto Vielfalt statt Mainstream lautet. Vielleicht könnte die Musik heute ja sogar ein wenig mehr Rebellion vertragen.
Aline Kohn und Christoph Hässler sind noch dazugekommen. Ganz herzlichen Dank übrigens für eure Musik. Wir haben nicht so richtig applaudieren können. Ich denke, das ist so ein bisschen komisch, wenn man spielt und dann verpufft das und man hat überhaupt kein Feedback. Das habt ihr wahrscheinlich, wenn ihr auftretet, deutlich mehr.
Ja, schon. Also... Es ist wirklich komisch hier, wenn alles total still ist nach dem Song. Mhm. Und,
wie schafft ihr das, so eine Energie? Also ich nehme an, ihr spielt wie lange? 1,5-2 Stunden, wenn ihr live auftretet?
Na, nicht ganz. Also 1,5 Stunden ist schon das Längste dann. Also meistens ein bisschen kürzer dann mit Zugabe, weil wir wollen den Zuschauern auch nicht zu viel zumuten. Ich glaube, das wird dann zu anstrengend auf Dauer, unsere Musik.
Ich meine, das ist jetzt völlig wahrscheinlich völlig böse, die Profis zu fragen, aber wie schätzt ihr denn den weiteren Erfolg jetzt ein?
Auch das ist ganz schwer zu sagen. Peter hat es eben schon gesagt.
Frage.
Weil ich glaube, wenn man ausbildet, was wir ja tun, also einmal in der Pop Academy und dann so als Ergänzung, ob das jetzt der Popkurs ist oder das Popcamp, dann ist es ja so, dass es uns erstmal darum gehen muss, dass die Leute nachher mit einer soliden Ausbildung ihren Job machen können. Mhm. Egal wie auch immer. Wenn der Erfolg dann groß wird, umso schöner. Aber keiner von uns kann mit Sicherheit sagen, ob das dann wirklich so eintritt.
Wie ist denn eure Verantwortung? Also ich meine, das hat man im Film ja so ansatzweise gesehen. Ihr gebt ja auch Tipps. Ihr sagt möglicherweise zum Beispiel hier, du solltest besser Englisch oder Deutsch singen. Mhm. Wer trägt dafür die Verantwortung? Also es beeinflusst ja so eine Band. Du hast dich nicht beeinflussen lassen, fand ich auch gut. Aber
das ist ein heikler Punkt. Es ist wirklich eine hohe Verantwortung des Dozenten und da muss er seine eigene Ethik irgendwie beieinander haben. Und vor allen Dingen darf er nicht Kraft seines Amtes, wie ein Beamter, der einen bei der Kfz-Zulassungsstelle wieder nach Hause schickt, weil 6 Uhr ist, darf er sich nicht plötzlich selbst überschätzen und irgendwo dumm, dreist reinquatschen, wo er sich besser zurückhalten sollte. Denn wenn eine Band so weit gekommen ist wie die, die haben ja mehrere Hürden überwinden müssen. Die mussten sich irgendwo bewerben. Die wurden einzeln geprüft. Dann mussten sie sich auch noch finden. Es ist auch nicht unbedingt gesagt, dass an der Popakademie genau alle Leute immer die passenden Partner für die richtige Bandchemie finden. Die haben nun das Glück gehabt. Im Popkurs haben wir auch das Glück oft gehabt. Einige finden das aber nicht. Die machen dann ein zweites Mal so einen Kurs. Wenn man das gemacht hat, hat man Jahre hinter sich. Dann proben die. Wenn man das mal umrechnet in Lehrzeit, sagen wir mal, die man in einem Beruf verbringen könnte, Studium oder so, umgerechnet auf die Lebenserwartung mit dem Geld, was man dann hätte verdienen können, dann stehen da ein paar Hunderttausend auf der Bühne. Und jetzt kommt so ein Dozent in so einen Raum und der sollte sich sehr gut überlegen, was er dann sagt. Ob er dieser Geheimzutat, die eine Band nämlich braucht, um etwas Besonderes zu sein, außer dem Handwerklichen, was zufügen kann oder ob er eher behindert oder ob er sich eher darauf beschränkt, kleine allgemeine handwerkliche Tipps zu geben. Und das nehmen wir zum Beispiel also sehr genau und sind da auch sehr vorsichtig.
Haben die sich beschränkt?
Ich war nicht dabei.
Ja, ich weiß. Ja.
Unsere Situation da beim Popcamp war auf jeden Fall sehr, sehr viel Freiraum, der uns da gegeben wurde. Ja, die Dozenten haben sich sehr zurückgehalten, da irgendwas dran zu verändern, was wir machen. Gut, haben Tipps gegeben, aber war nicht so, dass die zu viel Einfluss da gehabt hätten.
Christoph, wir haben ja gehört, ihr habt schon die ein oder andere Hürde tatsächlich genommen. Gibt eine Menge Leute, die das noch vor sich haben. Was ist dein Tipp für ja, Erfolg? Was würdest du denen mit auf den Weg geben?
Ja, das ist natürlich auch schwierig. Also bei uns ist es wirklich so, dass wir unseren klaren Weg gehen, so dass wir eine Vorstellung haben von dem, was wir sind. Und man bekommt natürlich viele Ratschläge, sei es an der Popakademie, im Popcamp, beim Bandpool oder welche Einrichtungen es da auch immer gibt. Und da sollte man wirklich genau auswählen, was man sich zu Herzen nimmt und was man dann umsetzt. Oder man sollte einfach viel ausprobieren und dann wird man ganz schnell merken, was man einfach will und was nicht. Und wenn man nur das macht, was man machen will, und dann kommt man an den Weg. Zum dass Schluss dann auch alle vier wirklich oder die komplette Band dann so das auch ausstrahlt.
Ich muss zum Schluss noch sagen, eure neue CD kommt wann?
Voraussichtlich Anfang Herbst. Also wir haben sie schon aufgenommen, aber es wird noch gemischt und dann gibt es noch
Tour?
Diverse Vorläufe.
Genau. Wann?
Also Tour dann auch wieder im Herbst, weil wir spielen einige Festivals im Sommer.
Okay.
Und ja, gibt es
also auf unserer Internet
Webseite
informieren. Dann, und genau, Aline, die?
Du? Im Mai sind wir auf Tour, vom 15. bis zum 27. überall in Deutschland.
Die du selber organisiert
selber
hast.
Selber organisiert, 150 Clubs angeschrieben.
Ganz herzlichen Dank für euch, dass ihr da wart mit Band. Unsere musikalischen Gespräche, Sie finden, meine Damen und Herren, die ganze Sendung unter www.dreisat.de/skurbel. Dann gibt es noch weitere Informationen, auch Links, damit Sie wissen, wo spielen die und wann spielen die. Wenn Sie Lust auf mehr Musik haben, morgen gibt es 24 Stunden lang Musik bei Dreisat, Pop Around the Clock. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und vor allen Dingen noch einen schönen Feierabend. Kommenden Donnerstag befassen wir uns mit einem Thema, über das man normalerweise in den Medien im Moment zumindest sehr wenig erfährt. Es geht um den Krieg und die menschliche Tragödie im Sudan. Was sind die Gründe? Was können wir tun, um derartige Katastrophen zu verhindern? Zumal es ja darum geht, beispielsweise Öl zu fördern und jede Menge Bodenschätze abzugraben, um die dann ein brutaler Kampf tobt. Also Thema kommenden Donnerstag, Sudan, und tschüss.